Willkommen beim monatlichen Update zum Oberbahnschalt Global Flexibel.
Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wir begrüßen Sie recht herzlich beim Podcast-Update zum Oberbahnschalt Global Flexibel UI. Und ich habe bei mir oder beziehungsweise zugeschaltet André Koppers in Kleve. André, erstmal herzlich willkommen.
Danke, lieber Sven. Ich freue mich.
Ihr habt euch entschieden, das fand ich sehr gut eigentlich, dass ihr den Investoren auch ein regelmäßiges Update geben wollt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung und ihr habt ja eine Menge zu erzählen, also lasst uns gleich einsteigen. Ich fange mal kurz an und gebe nochmal die Eckdaten so auf, denn ihr habt mit dem Oberbahnschalt Global Flexibel seit Jahresbeginn eine Performance von etwas mehr als 25% wieder hingelegt und das Fondsvolumen ist schon bei 136 Millionen Euro. Das ist natürlich eine echte Leistung. Und bei der Performance habt ihr auch sehr gut abgeschnitten, was Auszeichnungen angeht. Also eine Spitzenbewertung bei Absolute Research habt ihr. Und ganz aktuell zum zweiten Mal habt ihr den Boutiquen Award in der Kategorie Multi-Asset ausgewogen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, danke. Hat uns sehr gefreut. Fühlen wir uns abgeholt und wertgeschätzt.
Aber sehr verdient auch das Ganze. Aber das Ganze macht natürlich sehr neugierig und deswegen lass uns gleich einsteigen. Ich denke, wir wollen nicht alle Zahlen erläutern, sondern es geht uns darum, eher die Ideen des Fondsmanagements zu erläutern. Fangen wir mal an mit dem Thema, wie seid ihr aufgestellt in der Asset Allocation? Ich habe gesehen, ihr habt 55% Rentenquote aktuell. Ist das für euch im historischen Vergleich wenig oder viel?
Im langfristig historischen Bereich ist es sogar eher viel. Muss man ein bisschen berücksichtigen, dass wir lange Zeit keine und wenig Zinsen haben. Innerhalb dieses Jahres ist es ein bisschen mehr, als wir im Jahresverlauf haben. Wir waren aber mit der Aktienquote, wenn man es von der anderen Seite durchleuchtet, in diesem Jahr zu keinem Zeitpunkt deutlich über 50%. Also im Moment, kurz und knapp, unser Sweet Spot fühlen wir uns sehr, sehr wohl zwischen 50% und 60% auf der Bondseite.
Okay. Ihr habt im Moment, kannst du uns sagen, was so eine die durchschnittliche Rendite ist da aktuell im Portfolio?
Kann ich, mache ich auch, aber nur, wenn ich ein Sätzchen oder zwei dazu sagen darf, weil sonst klingt es komisch. Nein, also die durchschnittliche Rendite, die wir im Moment im Portfolio haben, liegt bei 7%. Das ist sehr hoch, vor allen Dingen, weil wir ein durchschnittliches Rating von 3B+ haben. Also ist klar, irgendwo kommt das her. Wir haben halt 3-4 Anleihen mit einer geringen Gewichtung, die mit einem asymmetrischen Chance-Risiko-Verhältnis versehen sind. Das sind einfach Anleihen, die eine sehr, sehr, sehr hohe Rendite haben und damit die gesamte durchschnittliche Rendite des Portfolios nach oben ziehen. Wenn man die oben irgendwo rauslässt, ist unsere durchschnittliche Rendite bei 4,5% circa.
Okay, ist ja auch schon ganz ordentlich. Und ich habe mitgenommen, dass es auch weitere Fälligkeiten gibt demnächst, sodass ihr da auch noch ein bisschen anpassen werdet.
Ja, es ist bei uns wirklich Standard. Das heißt, wir sind immer bemüht, das Portfolio liquide zu halten. Wir haben immer Fälligkeiten, sodass wir auch auf wechselnde Zinsen, wechselnde Zinsszenarien gut reagieren können. Und haben natürlich auch eine ganze Menge von Anleihen drin, die einfach nicht so kurssensibel sind, wo wir im Falle eines Falles also uns durchaus dran bedienen können.
Okay, prima. Die Gewichtungen, habe ich gesehen, sind aber immer sehr moderat eigentlich bei den Anleihen, ne? So maximal so um die 2% rum, so bei den größeren Positionen, ist das richtig?
Genau, also Stichwort, wer gut streut, der rutscht nicht. Das machen wir auf der Aktienseite so und das machen wir auch auf der Anleihenseite so. Bei wirklich erstklassigen Emittenten, Münchner Rück, norwegischer Staat, das sind so im Moment unsere zwei größten Positionen, die wir haben. Da gehen wir halt auch mal über die 2%. Ansonsten ist selbst 2% eher das äußerste Ende der Fahnenstange.
Okay, prima. Ja, dann kommen wir zum eher spannenderen Thema, auch gerade, weil ihr ja auch auf Themen setzt und auf Besonderheiten. Aktienquote liegt bei 40% und ihr seid eher stark in Europa unterwegs. Ist das so richtig?
Genau. Das ist auch das, was den Fonds sicherlich die letzten 2-3 Jahre getragen hat, was auch für die deutliche Outperformance neben der guten Titelauswahl, neben den guten Themen, aber auch die geografische Ausrichtung hat da eine Menge bewirkt. Kurz und gut, die 15%, 16%, 17% Währungsverluste, die viele auf der Dollarseite zu vertragen haben in diesem Jahr, die haben wir nur für den wirklichen Bruchteil unseres Portfolios. Wir haben aktuell 4% amerikanische Aktien, also nicht zum Angeben, ganz wenig. Und dann hat man auch die negativen Effekte nicht dran.
Okay, prima. Lass uns auf ein paar Einzelwerte eingehen, um das ein bisschen griffiger zu machen für die Zuhörer. Ihr seid bei Novo Nordisk dabei gewesen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, wir sind ja sonst ein sehr strategisch, taktischer Investor, aber natürlich hat man immer beide Augen offen, sucht Chancen am Markt. Und irgendwann war bei der Novo Nordisk einfach ein Kursniveau erreicht. Die Aktie war derart verprügelt. Das war aus allen Bewertungsrealismen rausgefallen. Und dann haben wir uns Anfang August entschieden, eine erste Position aufzubauen, haben dann im Anfang September noch ein bisschen nachgelegt und waren dann so für ca. 300 dänische Kronen im Durchschnitt in dem Titel drin. Hatten so ein bisschen auf die dann folgende Bewegung gesetzt. Und Ende September sind wir dann zu ca. 350 dänischen Kronen noch wieder raus. Haben damit unsere 15% knapp verdient. Das war das, was wir uns anfänglich vorgestellt hatten. Sollte keine große strategische Position sein. Einfach mal eine Marktsituation vernünftig im Fonds implementiert und mitgenommen.
Okay. Ihr habt ja auch Werte drin, die ich nicht so gut kenne. Die belgische Umicore. Wie spricht man hoffentlich richtig so aus?
Ja, Umicore. Aber ich hab's auch selber auf der Unternehmens-Homepage hören müssen.
Okay, und die sind im Bereich Palladium unterwegs, habe ich gesehen.
Ja, also eigentlich ist das Unternehmen ein Recyclingwert aus Belgien und die sind im Moment sehr spannend, sehr interessant, weil die im Rahmen ihrer Recyclingtätigkeiten sehr, sehr hohe Bestände an Palladium gewinnen. Es wird gefördert, es wird gewonnen. Und da Palladium im Kern zu starken Teilen aus Russland kam, kann man sich vorstellen, ist der Markt da ein anderer heute als vor 4-5 Jahren. Und Titel wie die Umicore haben dort sicherlich eine ganz, ganz andere Daseinsberechtigung. Der Markt ist ein ganz anderer. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut antizipiert. Wir sind immer so für 13,50 € in den Titel rein. Heute haben wir so Kurse zwischen 16,50 und 17. Also neben Titel hat auch Timing gepasst, sind wir sehr happy.
Okay, prima. Und ihr habt ein neues Investmentthema, um darauf nochmal einzugehen. Ehrlich gesagt, Nokia und Ericsson habe ich lange nicht mehr gehört. Was hat dazu bewogen, in den Bereich reinzugehen?
Ja, du kennst uns ja. Also wir schauen uns auch Titel an, die eigentlich keinen klangvollen Namen mehr haben. Wir mögen aber Themen, die funktionieren, ohne dass der breite Markt laufen muss, ohne dass wir hier eine konjunkturelle Boomphase haben. Wir mögen es immer sehr, wenn ein Titel ein Eigenleben hat und losgelöst funktionieren kann. Und bei Ericsson und bei Nokia ist das genau der Fall. Denn es gibt einen politischen Erlass, es gibt einen politischen Willen und der ist sogar neuerdings in Gesetz gegossen worden, wonach wir die kritische Infrastruktur in Europa, insbesondere Mobilfunk, Datennetze, Netzwerktechnik, all diese Dinge, über die wir jetzt gerade miteinander hier sprechen, die extrem wichtig sind, die aber im Moment zu guten Teilen auf chinesischer Technologie basieren. Das möchte die EU aus Gründen nicht. Cybersicherheit, andere Themen spielen da rein. Und deswegen gibt es die klare Marschrichtung, dass in ganz Europa die Technologie getauscht werden soll oder halt, wenn es neu gebaut wird, kommt es erst gar nicht rein. Geht man den zweiten Schritt, schaut sich an, welche Titel kommen da in Frage, wer bildet das ab, wer bildet das vor allen Dingen pur ab und wo ist es nicht irgendwo nur ein Geschäftsbereich. Dann landet man börsennotiert sehr schnell bei den alten Handyanbietern Ericsson und Nokia. Machen die schon lange nicht mehr. Die sind jetzt hochspezialisiert, genau in den Techniken. Und dann haben wir da zugeschlagen, weil die das echt, echt cool abbilden.
Prima. Interessantes neues Thema. Also ihr seid ja immer relativ nah dran. Wie haben wir gesagt, die Jungs vom Lande, die das Gras wachsen hören. Also immer wieder spannend.
Danke.
Okay. Und sehr gut entwickelt hat sich bei euch im Portfolio die Deutsche Rohstoff AG. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein, zwei Worte sagen.
Ja, ist auch ein Titel, den wir schon etwas länger im Portfolio hatten. Wir hatten den sogar mal auf der Bond-Seite, haben wir auch ganz gutes Geld mit verdient. Da ist die Position aber schon geschlossen, weil die Rendite nicht mehr so toll war. Deutsche Rohstoff. Der Name ist ein bisschen irreführend, weil man denkt ja, würden was mit Rohstoff in Deutschland machen. Weit gefehlt. Eigentlich ist das ein Unternehmen, was in der Ölindustrie in den Vereinigten Staaten tätig ist. So, da kam es auch mal irgendwo her. Donald Trump, das geflügelte Wort, drill, baby, drill. Und dann war es natürlich eine schöne Geschichte, auf einen deutschen Wert zu setzen, der aber seine geschäftlichen Aktivitäten da hat, wo Donald Trump sie haben möchte. Und so sind wir in den Titel eingestiegen und das Ganze hat sehr schnell Früchte geschlagen. Dazu kam dann aber die Geschichte seltene Erden. Die Deutsche Rohstoff hat eine 10%ige Beteiligung an einem anderen Unternehmen, was im Bereich Wolfram und so weiter aktiv ist. Und allein diese 10%ige Beteiligung an dem anderen Unternehmen hat mittlerweile einen Wert erreicht, der dazu führt, dass die Deutsche Rohstoff nur über die Beteiligung so viel wert ist, wie der Aktienkurs darspiegelt. Das heißt, man kriegt quasi das komplette Ölgeschäft gratis mit dazu. Coole Dividendenrendite ist auch ein eher kleinerer Wert. Bedeutet, wenn das Interesse der Investoren gewinnt, dann ein bisschen Kapital reinfließt, werden so Werte halt irgendwie auch mal schneller angeschoben als eine Shell oder eine Exxon. Und so als kleines Sonderthema haben wir die lange im Depot drin und fühlen uns wohl, aktuell noch keinen Anlass auszusteigen.
Spannendes Thema. Also sowas muss man auch erstmal finden. Einen deutschen Wert, der dann auf wirklich die USA setzt. Und bei diesen Themen, das sind ja alles sehr interessante Geschichten. Ja, vielen Dank erstmal. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, dann kommen wir auch schon zum Schluss. Einmal noch ein bisschen den Ausblick. Seid ihr eher vorsichtig aufgestellt? Wenn ich sehe, 40% Aktienquote war bei euch nicht unbedingt das Maximum. Wie seht ihr das für die nächsten Monate?
Ja, also wir sehen den Markt weder crashen, also generell keine Freunde von dieser Schwarz-Weiß-Logik. Also schaut man in den Medien, gerade in unserer Branche gibt es ja immer nur Börsenboom oder Crash und dazwischen gibt es wenig. Ich glaube, wir bewegen uns aktuell in der Zeit, wo es einfach mal seitwärts läuft. Das spiegelt auch die Märkte die letzten Wochen und Monate wieder. Der DAX, wenn wir den einfach mal nehmen, der bewegt sich irgendwo zwischen 23.800 und 24.600 Punkten. Das ist prozentual eine kleine Range. Auch vor dem Hintergrund der Nachrichtenlage. Also es ist ja nicht so, als wenn nichts los war. Wir haben schon viele, viele Faktoren gehabt, die Märkte beeinflussen, aber die Märkte zeigen sich da sehr, sehr robust. Falls jetzt nicht ein ganz großes Sonderereignis eintritt, glaube ich, werden wir mit Niveaus, die den heutigen entsprechen, mehr oder weniger in den Jahreswechsel gehen. Einzelne Teilbereiche, einzelne Branchen, anderes Thema, aber die breiten Indizes sehe ich nicht massiv steigen, aber auch nicht nach unten durchsagen.
Prima. Obwohl wir langsam ans Zeitlimit rankommen, noch ganz kurz die Frage, das muss ich mir noch gönnen. Es gab vor ein paar Tagen den Flash-Crash an den Kryptobörsen, bei den Kryptowährungen. Da seid ihr aber nicht dabei, ne?
Nee, und auch nie dabei gewesen. Und aus Überzeugung. Also Krypto ist ein Thema. Sehr, sehr viele etablierte Adressen tummeln sich da. Deswegen kann man sicherlich nicht sagen, das ist alles Hokus Pokus. Wir haben keinen Zugang zu dem Thema. Ich investiere da nicht. Und genau das, was du sagst. Es gibt da irgendein Flashback. Die Werte fallen in den Keller. Und ich könnte gar nicht erklären, warum. Weil es keinen nennenswerten Grund gibt. Wenn Donald Trump ein Handelskrieg mit China anzettelt und die Börsen fallen, dann können wir genau diskutieren, warum, wieso, was passiert. Das kann man erklären. Das ist bei Krypto nicht jederzeit möglich und deswegen ist für uns keine Anlageklasse.
Prima, klare Aussage. Ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und dir und deinen beiden Kollegen dann weiterhin viel Erfolg mit dem Fonds. Wir werden uns sicherlich relativ bald widersprechen und ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch, Sven. Hat Spaß gemacht. Danke für die Gelegenheit. We'll be right back.